Situation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Hallo und herzlich willkommen zur 179. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 17. Oktober 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Kühl- und Klimatechnik und Paragraph 439 Absatz 1 BGB und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Was soll ich zur Gesamtsituation sagen, was man nicht auch registrieren könnte, wenn man aus dem Fenster guckt oder in den Straßenverkehr oder in den Wetterbericht? Nun, die Gesamtsituation ist interessant und wir müssen sie bewältigen. Und das tue ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcastpartner, Mitnamensgeber dieses Podcastes, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher. Du Publizist, Historiker, Homme de Lettres und Technikhistoriker.
Heute bin ich vor allen Dingen ein Verbraucherschützer. Ulrich, wir wollen sehr niederschwellig sein, deswegen ganz kurz, was machen wir hier eigentlich?
Ja, wir bewältigen die Gesamtsituation durch die Technik des faktenbasierten Aufregens, Betonung auf faktenbasiert. Das machen wir so, dass wir uns nicht gleich aufregen, sondern uns erst die Fakten angucken und uns dann aufregen.
Ja.
Zeigt in vielen Studien und zuletzt auch zwei sehr breit angelegten Metastudien, dass die gegenüber dem Direktaufregen weit überlegene Lösung ist.
Ja.
Weil sie nicht dazu führt, dass man irgendwelche schwachsinnigen Parteien wählt oder ihnen auch nur hinterherläuft.
Ja.
Und sich insgesamt besser fühlt. Lebenszufriedenheit steigt. Oder bleibt konstant. Das ist in diesen Zeiten ja auch schon
so. Das ist schon richtig gut. Ich denke auch, dass die Quote derjenigen, die komplett bescheuerte Parteien wählen, unter den HörerInnen von Lauer und Wehner gegen Null gehen dürfte. So, was machen wir noch? Konträrfaszination machen wir manchmal. Also, wenn man halt hingucken muss, obwohl man es gar nicht so gut findet. Und wir haben eine Kategorie, worüber wir nicht reden. Heute haben wir ein Thema, wo wir tatsächlich nur sagen, worüber wir nicht reden. Normalerweise erkläre ich noch, warum wir das hier nicht machen. Im Grunde genommen, was heute gut passt, ist der Satz, den ich immer sage, stop making stupid people famous. Es geht um Thomas Gottschalk. Über den reden wir heute nicht. Aber ja. Jetzt muss ich selber noch ein bisschen mehr Kontext liefern. Ich glaube, der hat irgendwas komplett Unterirdisches in seine Autobiografie geschrieben oder irgendwie sowas. Darum ging's.
Ja, wie er irgendwie so etwas Ähnliches wie seine Autobiografie. Die hat er ja schon vor 2 Jahren geschrieben, Titel Herbstblond. Und jetzt hat, ja, wie soll man es nennen? So ein Buch wohl, das kann man ziemlich sicher sagen. Es ist aber so ein, ja, ungefiltert Bekenntnisse von einem, der nicht den Mund halten kann, heißt das Buch.
Ja.
Das heißt, es ist also vom Genre her ein Essay.
Ja.
Ein Essay.
Vom Genre her ist es, man wird, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen.
Ist ja, das Genre. Und also es ist in diesem Fall wichtig, darüber nicht zu reden, denn ich finde, dass sich Thomas Gottschalk damit zu einem großen Vorbild, wie man es nicht machen soll, also sogenannten Negativvorbild, an dem er ja viel lernen kann, hier positioniert. Ich finde das alles ganz, ganz gewöhnlich. Hat man schon 1000 Mal gesehen, hat man auch im, kennt jeder Beispiel aus der Nähe und aus der Ferne. Das ist also unglaublich normal, leider, was Thomas Gottschalk da macht. Und der haut so auch wohl auf so eine ganz sympathische Thomas Gottschalk-Art, haut der Sachen raus, Variationen von man wird doch wohl noch sagen dürfen.
Ja.
Und das ist tatsächlich, wenn Thomas Gottschalk war ja, ist ja schon ein Kernelement der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja, die letzten 30 Jahre war das ja zentraler Bestandteil der Kultur. Die findet ja nicht in Bayreuth oder Baden-Baden statt, sondern fand da über lange Zeit im zweiten deutschen Fernsehen statt. Und Florian Illies hat es ja auch beschrieben, wie die ganze Generation Golf da vor Wetten, dass sah, wie irgendwelche Leute im Bagger ein Feuerzeug angemacht haben. Und he is quite big shot gewesen. Und der macht es jetzt mit so, ja, es ist einfach total der Lauf der Dinge, wenn man nicht aufpasst. Und es ist ein, Achtung, liebe Kinder, liebe Teenager, liebe Heranwachsende, liebe 30-somethings, 40, bla bla bla, liebe alle.
Ja.
Guckt euch das an, wie man dann irgendwann mit 76 ist Herr Gottschalk jetzt so ganz, ganz normal wird und einfach den Anschluss verliert.
Ja.
Und man behält den Anschluss nicht dadurch, dass man dann jetzt irgendwie noch sich ein Wakeboard kauft mit 76 oder sowas. Wakeboard ist auch schon wieder out. Jedenfalls irgend so ein, also ich,
so ein Ding.
Ich habe jetzt öfter gesehen, diese Surfbretter, wo du dann Surfbrett, wo du dann das Segel ausschließlich in der Hand hast. Ich weiß nicht, also klingt jetzt auch ziemlich alt, wie ich das schon jetzt gesehen habe. Aber naja, das muss man alles nicht machen. Aber sagen wir, so eine gewisse geistige Frische sich bewahren, dass man genau dieses Phänomen, dass die Zeiten dann einfach auch sich ändern. Und das muss man auch gar nicht gut finden. Man muss ja auch nicht alles da mitmachen. Aber die Zeiten ändern sich nun mal. Und einer, der wirklich bescheuertesten, dämlichsten Verhaltensweisen ist es, zu sagen, oh, das war früher besser. Das ist einfach, es war früher anders. Und noch früher war es, also, wenn man nur einen Meter weiter zurückgeht, irgendwann war es richtig schlecht. Früher war es richtig schlecht.
Viele Männer wie Thomas Gottschalk fanden es früher, glaube ich, auch deswegen besser, weil man dort einfach so Männern wie ihm nicht widersprochen hat. Also ich kann schon verstehen, warum er zum Beispiel dann der Meinung ist, dass es früher alles irgendwie besser oder schöner war.
Ja, das ist alles total.
Es war nicht so kompliziert. Ich meine, unsere Gesellschaft ist noch immer auf weiße, heterosexuelle Männer ausgerichtet im Wesentlichen, aber halt nicht mehr ganz so krass wie in den, weiß ich nicht, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, als es noch so geile Werbung für zum Beispiel Frauengold gab und jawohl, Herr Direktor. Und ja, damit kommen die natürlich nicht klar. Also der coole Move wäre natürlich zu reflektieren und zu sagen, also ich habe damals Sachen gemacht, für die käme ich heute zu Recht in den Knast.
Ja, das wäre doch auch, vor allem wenn man eine Person ist, der noch immer so unglaublich viele Menschen zuhören.
Ja. Ja.
Wird er einfach so zum Rumnörgeltyp? Wahrscheinlich ist er eben auch, ja, also, was heißt wahrscheinlich? Ein Intellektueller, die sich ja auszeichnen durch die Schönheit und Originalität und Tiefe ihrer Gedanken. Ist einfach auch, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, wie der so wegfadet. Nicht, weil ich irgendwie großer Thomas Gottschalk-Fan gewesen wäre, aber ja,
man konnte ihn schlecht ignorieren.
Also ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, das ist sehr, sehr fad, was der da macht. Ne?
Die Assoziation, die ich gerade habe, ist würdelos altern. Würdelos altern, fasst es vielleicht ganz gut zusammen.
Ja, es ist einfach so unglaublich banal. Ja. Was ich zum Beispiel wiederum ganz gut finde, ist, es gibt ja zumal so in Brandenburg und auch so in da, wo es kleine, mehr oder weniger verlassene Dörfer gibt, da gibt es im Grunde genommen dann typischerweise zwei Geschäft, zwei Gewerbeeinheiten. Das eine ist irgendwie so ein lokaler Versicherungsvertreter und das andere ein Hörgeräteakustiker. Also eines der wenigen Sachen, die gegenwärtig nicht online gekauft werden. Das wird sich auch ändern. Und da sieht man dann Thomas Gottschalk. Das finde ich zum Beispiel gut, wie der Hörgeräte-Werbung macht. Und
ja.
Und dann so sagt, weißt du, ist ja, also selbst coole Leute können das und so. Ja. Und das finde ich einfach irgendwie ganz, ganz würdevoll. Und das hier, ja, es ist ein bisschen traurig, aber ich finde positiv gewendet, man muss wirklich höllisch aufpassen, selbst wenn man sich irgendwie so selber für so einen coolen Typen hält, wie unglaublich uncool man werden kann. Und ja, lieber Herr Gottschalk, nicht drüber geredet. Ne? Also altere weiter, also du wirst immer jeden Tag unbedeutender. Ja, leider. Ne? Chance vertan. 11 Meter gehabt und also derartig und also quasi ins eigene Tor den Elfer gesemmelt. Schlimm, schlimm. Ja.
Ja, hat dich ja jetzt doch mehr bewegt, als man anfangs dachte, als wir das Thema in der Redaktionskonferenz besprochen haben.
Ja, progressive Bewältigungsbedarf. Männer brauchen das Land. Ja, genau. Das sollte jetzt schon eine Überleitung sein. Hast du eine Ahnung, ach so, zu wem?
Nee, weil ich muss noch
musst
kurz...
Musst du was anderes sagen?
Ich muss noch kurz über etwas reden. Liebe HörerInnen, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Ich freue mich über jeden, der diesen Podcast unterstützt und möchte mich bei allen, die das bereits tun... Ich freue mich über jeden Cent und möchte mich bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen.
Entschuldigung, ich bin so ein bisschen.
Ja, du bist ein bisschen distanzlos gerade. Das ist, du channelst deinen inneren Thomas Gottschalk.
Ja.
Ich möchte mich bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. So, und jetzt spreche ich über ein Thema, über ein Problem, das Thomas Gottschalk wahrscheinlich auch nicht kennt, nämlich schlechter Kundenservice, wenn was kaputt geht. Und es begab sich zu der Zeit, ich habe vor unter einem Jahr eine neue IKEA-Küche gekauft und gestern fing der Kühlschrank an, sich zu verabschieden. Alles schön und gut. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, das ist ja jetzt eigentlich ein eindeutiger Fall. Das ist ja Gewährleistung, da müssen die da Dinge austauschen. Also ich habe einen großen Teil des Tages heute damit verbracht, Dinge aus diesem Kühlschrank zu braten. Damit die
man muss sagen, es ist ein begehbarer Kühlschrank.
Es ist, ja, es ist, er ist schon halt sehr groß. Er ist schon sehr groß. Man muss,
ist das so einer mit zwei Türen?
Nee, leider nicht. Kennst du noch die Zeit?
Kann der Eiswürfel machen?
Leider nicht. Wo es in Deutschland so Kühlabteile in Supermärkten gab, wo es nicht diese Kühl.
Ja, das gibt's immer noch.
Nee, ich meine nicht, da gab es nicht diese Kühltheken.
Ich weiß.
Sondern das war ein Raum.
Ja, das sind so ganz
ekelhafte
Plastiktüren dran.
Ja, bist du durch so Plastiktüren.
Mehr oder
so
weniger durch, die waren in so der ersten Woche, in der ersten Woche waren diese Türen durchsichtig.
Und also dann gelb.
Nach Installation und dann wurden die nikotingelb, ohne dass da geraucht wurde. Ja, gibt's immer noch.
Zeigst du mir mal Deutschlands schönste Kühlräume.
Frische Paradies in der Morsestraße. Wir kriegen kein Geld dafür.
Jedenfalls, der Kühlschrank ist kaputt. Ich habe heute einen großen Teil des Tages.
Metro hat es auch noch. Mensch, ich bin aber auch.
Sachen. Du bist heute vollkommen, dir fehlt vollkommen der Filter. Jedenfalls
ich
der
bin im Urzustand.
Ja, ich habe jedenfalls heute den ganzen Tag mit Braten verbracht. Die andere Hälfte des Tages habe ich mit dem IKEA Kundenservice verbracht. Ich habe also angerufen beim IKEA Kundenservice und hatte einen Menschen am Telefon, der sehr leise war. Dafür war der Rest des Callcenters, in dem er saß, sehr laut. Und das war schon sehr bizarr. Also ich habe die Leute drumherum besser verstanden als ihn. Und dann meinte dieser Mensch zu mir, ich soll bei Electrolux anrufen und das klären. Und dann habe ich ihn darauf hingewiesen, nee, wir sind hier in der Gewährleistung. Und
Junger Mann,
wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt so, nee, wir sind hier in der Gewährleistung und ihr müsst euch darum kümmern, dass der Scheiß jetzt geregelt wird und dann ist nicht meine Aufgabe jetzt dabei, irgendjemandem anzurufen. Wobei man auch noch immer diskutieren könnte, dass bei einem IKEA gebrandeten Kühlschrank der einen IKEA-Namen hat, sowieso die Frage ist, warum,
wer soll denn Björn da, oder was?
Nee, der heißt irgendwie Kalten irgendwas. Also es
Kalten?
Ist, egal. Kalten.
Gibt's ja auch noch einen Punktabzug für Hardcore-Karlauer, ja.
Auf jeden Fall endete dieses Gespräch dann sehr unschön, weil wir dann nicht
mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung.
Wir sind gar nicht zusammengekommen. Ja, er könnte jetzt eine Strafanzeige wegen Beleidigung stellen, aber das würde ich natürlich nie so zugeben. Vielleicht meine ich das hier jetzt auch gerade nur ironisch, um die Spannung in diesem Podcast ins Unermessliche zu treiben. So, jedenfalls.
Eine fiktive Geschichte.
Das ist eine vollkommen fiktive Geschichte. Ich bin dann in den IKEA gefahren nach Lichtenberg und dann begab es sich, heute ist tatsächlich der Tag, an dem IKEA Geburtstag hat, 50-jährigen Geburtstag. Und
in Deutschland.
Ich habe mich extra schick angezogen. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich ein Hemd mit Krawatte getragen, einfach um sicher zu gehen, dass sie mich nicht für irgendeinen dahergelaufenen Vollproleten halten, so wie ich sonst rumlaufe. Und habe dann, um das ganze Outfit noch ein bisschen aufzulockern,
ins Knopfloch.
Nee, die haben am Eingang haben die so Hütchen verteilt, so Pylonen, ja?
Ja, schön.
So Kegel, wo drauf stand 50 Jahre IKEA. Und dann habe ich mir gedacht, sehe ich mit meiner Sonnenbrille und meiner Maske und dem Hütchen, das Hütchen lockert das Ganze ein bisschen auf und zeigt, dass ich mich selbst nicht so ernst nehme, wie es so schön heißt. Da bin ich in die Küchenabteilung gegangen und das war
mit dem Hütchen, der Sonnenbrille
mit dem Hütchen
und der Maske.
Sonnenbrille und der Krawatte und dem weißen
Hemd. Und der Krawatte, der Maske und ja, schön.
Bin ich in die Küchenabteilung gegangen, hatte dort dann einen sehr freundlichen Mitarbeiter, der war Angelsachse, also irgendwo aus dem angelsächsischen Raum, ich konnte das nicht genau festmachen. Auf jeden Fall sehr netter Typ. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr netter Typ. Dem habe ich das alles erklärt, der hat das auch sofort verstanden. Dann rief der irgendwie bei seinem Chef an und der Chef sagte, nö, ich muss bei Electrolux anrufen. Der hat dem explizit gesagt, das ist noch in der Gewährleistung und der Chef sagt, nö, ich muss bei Electrolux anrufen. Und dann habe ich dem freundlichen Angelsachsen freundlich zu verstehen gegeben, dass ich das nicht so gut finde. Der hat sofort kapiert, worum es ging und hat gesagt, ja, also wenn Sie das noch weiter eskalieren möchten, dann können Sie gerne runter in den zum Kundenservice
gehen. Können Sie gerne runter in das Smallland gehen,
ja, gehen
und
Sie
dann ein paar Bälle zerdrücken.
Und ein paar Bälle kaputt machen. Dann bin ich zum Kundenservice gehen, musste da wieder so eine Nummer ziehen, hab da wieder irgendwie eine Viertelstunde gewartet und dann war da so eine typische Berliner Oma, würde ich jetzt mal sagen, die war kurz vor der Verrentung oder musste da arbeiten, um ihre Rente aufzubessern, die dann einfach nur vorkommen, was ist denn das deutsche Wort, detached, die war, also die hat mir gar nicht richtig
völlig
zugehört, hat nur die Schublade,
nur
völlig losgelöst von der Realität, hat die dann die Tür aufgemacht, so eine Schublade aufgemacht. Und hat er so einen Zettel mit der Electrolux-Nummer rausgeholt und hat gesagt, ich soll da anrufen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich bestimmt nicht. Ja, doch, müssen Sie aber machen. Ich so, nee, also vielleicht wollen Sie sich dann einfach mal das BGB durchlesen. So, und dann war sie natürlich so, der feine Herr, BGB und so, ne? Und dann meinte ich so, ja, also Sie haben ja mit Sicherheit irgendwie eine Chefin oder einen Chef, dann würde ich gerne einfach mal mit dem reden. Hab da also so meine innere Karen gechannelt, ja. Hab dann, muss ich eine halbe Stunde warten. Ja gut, wenn ich da einfach so einen Termin aufschlage. Ja.
In der Warm-up-Zone.
Nee, und dann meinte ich so zu der, ja, wie funktioniert das? Muss ich da nochmal eine Karte, so ein Kärtchen ziehen, wenn Ihre Chefin irgendwie da ist oder wie machen wir das? Und dann meinte die so, nee, ich sag dir dann Bescheid. Ach so, und ich so, ja, irgendwie, aber wie, so, und ich habe halt gedacht, die erzählt mir da irgendwie Scheiße. Und dann sagt die, nee, ich sag ja Bescheid, sie fallen ja auf. Ja, ich meine, erst hilft die mir nicht und dann disst sie.
Auf der IKEA-Gesprächsakademie lernt man nicht zu sagen, sie fallen ja auf.
Ja, ich kann sofort
was könnte
verstehen,
die denn wohl
die
gemeint haben, du mit diesem Hütchen und der Maske und der Sonnenbrille und der Krawatte,
und
der einzige Krawattenträger bei IKEA
der
in den letzten
Krawatten
25, der 50 Jahre.
In den letzten 3000 Jahren. Jedenfalls, wo ich mir echt so gedacht habe, okay, ich kann total gut verstehen, wenn du keinen Bock hast, bei IKEA zu arbeiten, aber dann lass es halt nicht an den Leuten raus, die dummerweise bei IKEA
einfach nur feiern
haben, ne?
Wollen. Ja.
So, dann dann, genau, ich wollte den 15.
Das habe ich
ihr dann auch gesagt. Das habe ich ihr dann auch gesagt. Ich habe mir extra dieses Hütchen aufgesetzt, um hier ein bisschen die Stimmung aufzulockern.
Ja, kühl
und jetzt reden sie
Bier,
und jetzt reden sie so mit mir. So, ja. Und dann kam tatsächlich die Chefin irgendwann nach einer halben Stunde oder so. Da musste ich sehr lachen. Das war nämlich die Frau, die uns schon vor einem Jahr geholfen hatte, als IKEA der Meinung war, uns die Küche liefern zu müssen, ohne Leute, die Küche aufbauen. Und dann eine andere Frau der Meinung war, ja, wir hätten darauf bestanden, die selber aufzubauen. Und wir bei IKEA standen und zu der gesagt haben, sehen wir so aus, als wären wir in der Lage, diese Küche aufzubauen. So, also die hat sie mir schon mal vor einem Jahr geholfen und war total blickig und hat mir dann innerhalb von 5 Minuten war das geklärt. Nächste Woche kommt der neue Kühlschrank, einen Tag später kommen die Leute, die den Kühlschrank einbauen, noch einen Tag später kommen die Leute, die den alten Kühlschrank abholen. Warum erzähle ich das, liebe HörerInnen? Ich weiß natürlich, dass ihr alle sehr attraktiv und sehr intelligent seid und wahrscheinlich dadurch, dass ihr diesen Podcast hört, an so Themen wie Verbraucherschutz schon eher interessierter seid. Aber lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Das ist zwar anstrengend und nervig und man braucht dann die Zeit und auch vor allen Dingen die Resilienz dafür. Aber wenn ihr noch innerhalb der Gewährleistung seid und im ersten Jahr hat der Verkäufer den Beweis zu erbringen, dass das Gerät bei Übergabe nicht kaputt war. Das heißt, innerhalb des ersten Jahres kriegt ihr sowas eigentlich immer easy peasy ersetzt. Und ich sage auch deswegen 439 BGB Absatz 1, weil da ja explizit drinsteht, dass man sich als Käufer aussuchen kann, ob es repariert wird oder ob es ersetzt wird. Das heißt, man muss sich von denen auch nicht abspeisen lassen. Hatte ich erzählt, dass ich dann bei Electrolux, ich hatte bei Electrolux dann angerufen zwischendurch, einfach nur mal so aus Spaß, um zu hören, wie lange das dauert. Weißt du, wie viele Wochen das dauert, bis jemand von Electrolux vorbeikommt in Berlin, um sich dann deinen Kühlschrank anzugucken?
Ich möchte es mir gar nicht ausmalen.
4 Wochen. 4 Wochen. So, da habe ich mir so gedacht.
4 Wochen warmes Bier zum Frühstück.
4 Wochen warmes Bier. Das geht direkt vor, weiß ich nicht, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Jedenfalls, lasst euch da nicht die Butter vom Brot nehmen. Kennt eure Rechte. Und falls hier irgendjemand bei der Verbraucherzentrale arbeitet, ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr diesen ganzen Kram mal ein bisschen in einfacher Sprache zusammenfassen würdet, weil es ist nicht so kompliziert. Aber bis man den ganzen Scheiß dann mal zusammen hat, vergeht dann einige Zeit. Also es ist wirklich schlimm, wenn du darauf angewiesen bist, irgendwas zu googeln, fehlt es ja gar nichts mehr. So, jetzt habe ich hier meinen inneren Fenster.
Ja, gar nichts mehr. Ja,
mein Fensterrentner gechannelt. So, jedenfalls, das war eigentlich die Moral von der Geschichte. Lasst euch da nicht die Butter vom Brot nehmen. Ihr könnt mich immer wegen sowas anschreiben. Ich twittere immer gerne darüber, wie scheiße irgendwelche Firmen sind. Ich habe mir auch schon überlegt, eigentlich müsste ich so einen Verein gründen, wo man sich verabredet, wegen schlechtem Service zu demonstrieren. Also weiß ich nicht, Lieschen Müller kriegt von IKEA gesagt, sie soll bei Electrolux anrufen, obwohl sie noch innerhalb der Gewährleistung ist. Und die ruft dann bei diesem Verein an und dann sagen wir sind sofort zur Stelle. Die Vereinsmitglieder haben alle einen Newsletter und dann ruft man zu einer spontanen Demo vom IKEA Lichtenberg auf. Und dann stehen da 100 Leute und sagen,
Mein Kühlschrank ist kaputt.
Wahrscheinlich braucht es solche Dinge oder es bräuchte, dass der Gesetzgeber die Leute mal einfach dazu verpflichtet, in einfacher Sprache die Rechte da drauf zu schreiben. Denn IKEA, die sind ja nicht blöd. Die haben so ein Pamphlet, in dem dann drin steht, was diese 5 Jahre Garantie, die auf Küchengeräte bieten, was das bedeutet. Und dann steht da so, ja, wir schicken jemanden vorbei, der sich das dann anguckt und repariert. Und dann steht da so unten, allerdings in fetter Schrift, muss man sagen, dass alle anderen gesetzlichen Ansprüche davon natürlich unberührt bleiben. Aber da habe ich mir irgendwie so gedacht, ja, was sind das denn für Schweinepriester? Ja, klar, die schreiben dann nicht rein. Ja gut, wenn es im ersten Jahr kaputt geht, müssen wir ihnen das ohne Diskussion setzen.
Das könnte ja fast Methode haben, ne?
Das könnte fast mit Tod haben. Selbst die Frau, die mir dann sehr gut geholfen hat, meinte dann, und dann wollte ich mit ihr da aber auch nicht diskutieren, selbst die Frau, die mir sehr gut geholfen hat, meinte dann, ja, nee, also ich habe das jetzt gemacht, weil 4 Wochen auf einen neuen Kühlschrank irgendwie warten, das geht ja jetzt nicht. Also selbst die schien nicht kapiert zu haben, oder tat zumindest so, nicht kapiert zu haben, was das bedeutet, was IKEA jetzt leisten muss. Ist natürlich auch, muss man sagen, Wenn du so voll berufstätig bist, hast du nicht die Zeit dafür, mal gerade so zum IKEA zu fahren und das mit denen persönlich zu regeln. Und da bauen die drauf. Und das ist scheiße. Und deswegen brauchen wir besseren Verbraucherschutz.
Jawohl.
So, jetzt habe ich das einmal gesagt, jetzt geht's mir besser. Jetzt reden wir über unseren progressiven Mann in Hollywood. Ihr habt es schon erraten. Es geht um niemand anderen als den Artist in Residence von Lauer und Wehner.
Ja, der einzige Mann unter 85, der noch nie bei IKEA war wahrscheinlich.
Doch, ich kann mir vorstellen, zum Bundestagswahlkampffilm macht Friedrich Merz so eine Foto-Op, um zu zeigen, wie bodenständig er ist. Um dann zu zeigen, dass auch er weiß, wie das ist, wenn man seine Möbel bei IKEA kaufen muss.
Ja, möglich. Ja, zu diesem
Friedrich Merz, was hat Mann. Er denn gemacht?
Also, wir hatten ja schon festgestellt, dass er Kanzlerkandidat der Christdemokratischen Union und der Christlich-Sozialen Union sein wird. Wir haben häufig festgestellt, dass er als Rhetorikwunder bezeichnet wird und wir konnten noch keine Gründe für diese Bezeichnung finden.
Wir fragen uns ein bisschen, warum, ne?
Wir hatten festgestellt, dass die Annäherung der Gesellschaft an den Habitus des Friedrich Merz weniger von ihm ausgegangen ist als von der Gesellschaft, dass also nicht er sich dem Zeitgeist angepasst hat, sondern dass die Teile der Gesellschaft einfach verstockter, konservativer geworden sind. So ein bisschen hat er seine Zündschnur befeuchtet sozusagen, damit die sehr kurze Zündschnur nicht allzu schnell zur Explosion des Fritz-Merzschen Schwarzpulvers führe und sich einigermaßen über mehrere Stunden sozusagen im Griff gehabt. Jetzt ist es wieder passiert. Der Friedrich Merz hat mal wieder einen rausgehauen. Das ist jetzt nicht, wo gleich eine Anklage wegen Volksverhetzung oder Ähnlichem ihn trifft, sondern es ist einfach so, ich will es nicht vorher kommentieren, sondern kurz sagen, was er denn gemacht hat. Er ist jedenfalls interviewt worden von den Sendern RTL und NTV, soweit so gut. Und dann ging man schon sehr weit. Offenbar fragte man sich, ob er im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl sein Kabinett denn womöglich paritätisch besetzen wollen würde, geschlechterparitätisch. Also nicht, dass genügend Leute von der CSU drin sind, sondern geschlechterparitätisch. Und da hat er gesagt, davon halte er wenig, von einer geschlechterparitätischen Besetzung. Und er verwies darauf, dass die frühere Verteidigungsministerin Lambrecht von der SPD, auf die verwies er, sie sei eine krasse Fehlbesetzung gewesen. So etwas wolle man nicht wiederholen. Und dann, es fällt wirklich schwer, das nicht schon zu kommentieren, aber ich tue es auch nicht. Dann sagt er, man tue auch den Frauen damit keinen Gefallen. Also geschlechterparitätische Besetzung, weiß für Schmerz, tut man den Frauen keinen Gefallen. Das leitet er ab davon, dass Frau Lambrecht eine krasse Fehlbesetzung war. Also das ist seine Argumentationslinie. Und ja, das lassen wir mal kurz einen Moment auf uns wirken. Und dann müssen wir aber auch sehr, sehr schnell loslegen.
Also, ja, ich kann ja mal die Standard-Lauer- und Wehner-Frage stellen. Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, es verstört mich total. Und das bei Friedrich Merz. Und das ist, ich hätte überlegt, ob es eigentlich eine Nicht-drüber-reden-Sache ist. Ich persönlich habe mich bewusst entschieden, das nicht in die Kategorie nicht drüber reden einzuordnen. Denn es ist keine bewusste Provokation. Es ist also nicht etwas, was man mit Nichtbeachtung versehen muss, weil man ansonsten in die Falle tappt. Es ist einfach das geistige Niveau und die kulturelle, soziale Welt des Friedrich Schmerz, in die wir da direkt hineinschauen dürfen. Ich glaube, er hält es für ein ganz pfiffiges Argument, wenngleich ich glaube, da mehr als 3 Gehirnzellen hat, dass er das nicht wirklich so meinen kann. Also was macht das mit mir? Es empört mich, weil es eine so grobe, ein grobes Foul der Argumentation ist. Es ist unglaublich unredlich argumentiert. Denn dass Frau Lambrecht, wir können uns ja, also dieser Bruchteil eines Punktes muss man machen, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wie Frau Lambrecht in Berlin so zwischen Silvesterraketen sagt, es ist eine total interessante Zeit für sie gewesen. Unmittelbar, ja. Also nicht unmittelbar, aber jedenfalls nachdem in der Ukraine schon Tausende von Menschen gestorben waren.
Ja.
Frau Lambrecht mit ihrem Sohn da Instagram-mäßig im Hubschrauber und so weiter. Krasse Filmbesetzung, gar keine Frage. Aber das in Zusammenhang mit dem Geschlecht von Frau Lambrecht zu bringen, das ist einfach eine so bodenlose Unredlichkeit, als gäbe es, und jetzt wird sich zeigen, wie unredlich das ist, als gäbe es in der Union keine Totalversager. Und jeder, der das Verkehrsministerium über die letzten Jahrzehnte beobachtet hat, kann sagen, da liegt es nicht daran, dass das Frauen gewesen wären. Und es ist einfach insofern unredlich, ist, dass er die Ursache einfach ohne jegliche Grundlage setzt, nämlich also eine Fehlattribution tätigt, die evident falsch ist. Zu sagen, Frau Lambrecht war schlecht, weil sie Frau war, das sagt er damit. Und das geht gar nicht. Naja, und dann muss man sagen, also ich mach Schluss mit dir, weil es auch besser für dich. Ne? Also, dass ich hier ein halbes Bordell irgendwie hinten im Auto sitzen habe, das wollen wir mal schön verschweigen. Aber es ist doch besser für dich.
Es liegt nicht an dir, es liegt an mir.
Und also ich tue das auch nicht gerne, aber es ist besser für dich. Also man muss oder so das Kind schlagen und sagen, du, das ist aber das, du wirst du noch dankbar für sein.
Das tut mir jetzt mehr weh als dir.
Das tut mir mehr weh als dir. Da muss man schon richtig hart für sein und anständig dabei bleiben. Wie Himmler sagt, ich muss anständig bleiben. Und so, was ich damit sagen, also das ist natürlich Unverschämtheit Nummer 2. Das ist der 68-jährige Friedrich Merz zu dem Ergebnis kommt, in einem Dreizeiler, dass eine geschlechterparitätische Besetzung eines Bundeskabinetts dazu führe, dass man damit Frauen impliziere, dass man Frauen damit keinen Gefallen tue. Das kommt ausschließlich aus irgendeiner verdorrten Zone seines Gehirns. Das ist nicht mehr, das hat sowas von null Substanz und ist natürlich eine Unverschämtheit. Also, dass man sagt, ich weiß doch besser, was dir gut tut, als du selbst. Ja, da ist er wieder. Also das ist wirklich all diese Versuche, sich da irgendwie freundlich zu schminken und mit dieser
Brille.
Mit dieser Brille, die das Gesicht zunächst einmal ein bisschen freundlicher erscheinen lässt. Das ist alles nix, um die dahinter stehende Fratze des Mannes von gestern. Das ist alles nicht so schlimm, aber das soll ja nicht der Mann von morgen sein.
Ja.
Ja. Also, ich finde tatsächlich gar nicht so weltbewegend, aber abgrundtief schlimm, der Satz. Oder dieser Dreischritt der Argumentation, sogenannten Argumentation. Ja, jetzt geht's mir auch wieder besser.
Ja, es ist halt schon so perfide, ist es halt schon auch sehr clever, weil er vordergründig erstmal ein Argument zu liefern scheint, wo man dann so sagen muss, ja, okay, also er verknüpft da einfach unzulässig Dinge miteinander, ne? Er sagt, schaut her, das paritätische Besetzen von Position hat dazu geführt, dass wir eine schlechte Verteidigungsministerin hatten. Und er ignoriert dann, wie du das schon sehr schön ausgeführt hast, dass es sehr, sehr viele Mitglieder sowohl der CDU als auch der CSU gab, die ja wirklich sehr zweifelhaft performt haben. Ne? Es war ja nicht nur, sämtliche Verkehrsminister seit im Grunde genommen dem Urknall, sondern auch halt Leute wie Jens Spahn, der die gesamte Pandemie komplett verkackt hat, wo ja jetzt, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Klammer auf, diese schöne Geschichte mit den 90 Millionen Euro, hast du das mitgekriegt?
Ja.
Ne, also ganz kurz, dass das Gesundheitsministerium 10.000 Beatmungsgeräte in Auftrag gegeben hat. Also bei einer Firma übrigens, dessen Geschäftsführerin zufälligerweise, nur ganz, ganz, ganz zufällig, im CDU-Wirtschaftsrat sitzt. Ja.
Bei Dräger, kann man ruhig sagen. Was? Bei der Firma Dräger, da sind, glaube ich, ich glaube, das war die Firma Dräger, das sind die, das ist auch das Letzte, was man sieht, bevor man seinen Führerschein abgibt. Ne? Also das, ja.
Und dann stellte sich im Laufe der Pandemie raus, man braucht gar nicht so viel Beatmungsgeräte, wo ich dann so der Meinung bin, ja, woran machen die das denn fest, wenn du schon 10.000 Beatmungsgeräte bestellt hast, wenn du die ordentlich lagern kannst und so, die wären ja nicht schlecht, dann rufst du halt einfach mal bei allen, weißt du, wenn du in allen deutschen Krankenhäusern anrufst und sagst, sag mal, braucht ihr vielleicht ein neues Beatmungsgerät? Da sagen die jetzt nicht nein. So. Jedenfalls, das Gesundheitsministerium entschied sich dann dazu zu sagen, ach, wisst ihr was, wir ändern das in eine Option um, auf 10.000 Beatmungsgeräte und diese Option wurde nie wahrgenommen, aber aus irgendeinem Grund hatte man vereinbart, dass eine Prämie gezahlt werden soll in Höhe von 90 Millionen Euro, wo ich mich auch frage, in welchem Verhältnis steht die zu dem Auftragsvolumen, also haben die 10.000, kostet so ein Beatmungsgerät wie, ja, ich weiß nicht, was das kostet, also haben die da mehrere Milliarden Euro gekostet, diese 10.000 Beatmungsgeräte oder so. Anscheinend. Anders lässt sich das ja nicht erklären, dass man dann 90 Millionen Euro Prämie. So, jedenfalls, die Prämie wurde doch trotzdem gezahlt. Die taucht auch in den Büchern dieser Firma fast ausschließlich als Gewinn auf, ja. Und im Grunde genommen, ja, halt Jens Spahn da, der Geschäftsführerin dieser Firma, die zufällig im CDU-Wirtschaftsrat sitzt, einfach mal so 90 Millionen Euro geschenkt. Je nachdem, wie diese GmbH strukturiert ist. Und ich wiederhole mich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es hat während der Pandemie bei Jens Spahn, es regnete Geld rundherum. Es sind seine ganzen Kumpels von der CDU und CSU nass geworden. Und ich kann mir, so wie dieser Mensch auftritt, so wie dieser Mensch sich in der Vergangenheit verhalten hat.
Unvorstellbar, dass der sich nicht die Tasche voll gemacht hat, oder?
Schlechterdings unvorstellbar. Also weiß ich nicht, wenn das jetzt bei einem, weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier über einen arabischen Clan reden würden, einen sogenannten, ja, oder da auch nur irgendeiner der Beteiligten in bisschen Migrationshintergrund hätte, wäre da schon längst irgendein Staatsanwalt drauf angesprungen. So, das kann mir niemand erzählen. Das kann mir einfach niemand erzählen. Das ist der Typ, der an einem Spendendinner, einer Spendenveranstaltung teilgenommen hat, wo jeder 9.999 Euro bezahlen musste, damit die Spender nicht bekannt gemacht werden müssen. Der einzige Grund, warum man das macht, ist, weil man denkt, wenn das öffentlich wird, kriegen wir ein Problem. Und dieser Typ soll keine Kickbacks bekommen. Ich bin auch noch fest davon überzeugt, dass dieser komische Hauskauf und Hausverkauf, dass das da auch noch irgendwie mit drin hängt. Der ist ja auch nicht in der Lage zu erklären, wie er dieses Haus finanziert hat. Und ich bin nach wie vor, es gibt ja jetzt tatsächlich diesen komischen Untersuchungsausschuss Atomausstieg, ja. Ich bin nach wie vor sehr stark für einen Untersuchungsausschuss Jens Spahn.
Ich denke, deine Unterstützung hätte dieses Vorhaben. Und
ja.
Also es wird so ein bisschen ein umgekehrter Schuh aus der Analyse, in Anführungsstrichen, des Friedrich Merz, der die Fehlbesetzung im Verteidigungsministerium auf das Geschlecht der verwendeten Person zurückgeführt hat. Vielleicht ist das Gegenteil richtig. Jens Spahn ist ja auch so mit Attributen, wie man sie wahrscheinlich mit größerer Häufigkeit ist ein bisschen verallgemeinert, bei Männern findet, also die, das berichten mir jedenfalls Frauen, der uneingeschränkte Glauben in die eigene Kraft und Herrlichkeit.
Ja, ja, einmal so selbstbewusst sein wie Jens Spahn. Ja.
Oder wie auch Andreas Scheuer. Also ich, die meisten Leute, die wir kennen, du und ich, unser Umfeld, hätten sich wahrscheinlich mehrfach entleibt, wenn sie solche Knaller gemacht hätten. Und diese Personen, typischerweise männlich, stehen da und klopfen sich an die Brust und sagen, was sie Großartiges geleistet haben.
Und wollen also Wirtschaftsminister werden.
So, dass wahrscheinlich die vermeintliche Analyse des Friedrich Merz jedenfalls das Gegenteil davon richtig ist, dass die nicht paritätische, die männerdominante Besetzung an vielen Stellen, in vielen Fällen schlechtere Ergebnisse hervorbringt als die so. Paritätische.
Gibt es eine Studie zu?
Ja, das weiß ich auch. Das führt ja genau in die richtige Richtung. Und jetzt wird es sehr, sehr verallgemeinern. Das ist jetzt auch nicht tiefe Analyse, aber ich sehe zum Beispiel bei den zwei großen kriegerischen Konflikten unserer Zeit, der kriegerischen Situation in Israel und den Nachbarländern und des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, sehe ich vergleichsweise wenige Frauen in der Verantwortung für die Herbeiführung dieser Situation. Und auch das Regime in Teheran, das immer wieder Öl ins Feuer gießt, das ist, glaube ich, auch nicht deshalb so weltfriedensgefährdend, weil es paritätisch besetzt wäre. Lieber Herr Friedrich Merz, wir stellen fest, dass allenfalls das Gegenteil Ihrer Aussage ist richtig. Und an Ihrer Aussage ist allein richtig, dass Frau Lambrecht nicht die Bestbesetzung war, die man sich für das deutsche Bundesministerium der Verteidigung wünschen kann. Dann nehmen wir doch lieber einen Mann, den Oscar. Oscar P. Nee, wie heißt der? Heißt der Oscar? Nee, Oscar ist immer der.
Wie? Oscar Pistorius. Boris Pistorius.
Boris, ja. Oscar,
Oscar ist, Pistorius, das war der Typ, der
Knast war. War ganz schwierig.
Nein, aber der, also zwei Sachen.
Der Typ, der Knast.
Zwei Sachen vielleicht noch. Also einmal, finde ich, gehört zur Gleichberechtigung halt eben auch dazu, mal mindestens genauso viele inkompetente Frauen in Spitzenpositionen zu haben wie Männer. Weil bei Männern spielt es überhaupt keine Rolle. Dann zu der Frage, wozu führt Parität, gibt es eine schöne Studie aus Schweden, die feste Quoten für Parteien eingeführt haben. Und das hat wohl dazu geführt, dass insgesamt das Niveau der BewerberInnen, das BewerberInnenfeld, wurde dadurch verbessert. Und zwar warum? Weil durch diese paritätische Besetzung so lang anhaltende Männerseilschaften einfach mal aufgebrochen worden sind, weil die nämlich nicht mehr alle ihre Hoshis untergebracht haben und weil sich dann auch mehr Frauen getraut haben, sich mal da einzubringen und so weiter und so fort. Und dann finde ich, und das wäre der dritte Punkt, und dann finde ich, ist das, was Friedrich Merz dort sagt, auf eine gewisse Weise ja auch entlarvend, glaube aber auch sofort, dass das der Modus operandi der CDU in solchen Sachen ist, nämlich die Unterstellung, dass dann da durch so eine Frauenquote nur inkompetente Frauen nach vorne kommen. Und ich glaube, dass es in der CDU nicht wenige Männer gibt, die lieber eine Kompetenzkanone wie Julia Klöckner zur Bundeslandwirtschaftsministerin machen, als jetzt tatsächlich eine kompetente Frau. Ich meine, die von der Leyen haben sie dann ja auch irgendwann in die EU abgeschoben, ne? weil sie keinen Bock auf die hatten. Und also ich denke, das ist schon dieses Frauenbild, dieses etwas Unterirdische ist natürlich auch entlarvend, auch weil er ja so implizit sagt, Frauen, die bringen es halt einfach nicht so wie Männer. Und das ist jetzt der Grund, warum wir keine Parität haben. Weil wenn die Frauen mindestens genauso gut wären wie Männer, dann hätten wir ja Parität. Also das ist gut, aber ich sag mal so, das ist der Typ, der denkt, er hätte sich seine Millionen hart erarbeitet, wenn die Wahrheit ist, dass er für die Abwicklung der WestLB einfach 5.000 Euro am Tag genommen hat, auch sonntags. So, ja, Friedrich Merz, ein immerwährender Quell der Freude.
Ja, er hat wieder zugeschlagen.
Ich freue mich auch echt auf, ich meine, gut, wir sind ja der Meinung, er wird nicht Bundeskanzler, aber für den Fall, dass es trotzdem eine CDU-Regierungsbeteiligung geben sollte, ich freue mich schon so auf Jens Spahn als Bundesminister nicht. Also ich meine, ich habe auch schon überlegt, ich sollte vielleicht nicht nur diesen Verein gründen, der sich dann zu Demos vor Ikeas und anderen Geschäften einfindet, sondern ich habe mir überlegt, wie viel Geld müsste man sammeln, um Jens Spahn für immer aus der Politik rauszukriegen. Also weiß ich nicht, vielleicht so
ich denke, 20 Millionen
Euro oder so vielleicht?
Nein, ich glaube...
Ist der günstiger zu
ja,
haben?
Ja, ich glaube, er ist günstiger.
So, weiß 5?
7,5.
Oder so? 7,5. Ja, dass man halt
netto.
Einfach... Netto. Dass man einfach 7,5 Millionen Euro sammelt und dann sagt, Jens, pass auf, diese 7,5 Millionen Euro gehören dir, wenn du jetzt sofort aufhörst, für immer Politik zu machen. Aber wahrscheinlich rechnet sich der Jens aus, ich meine, das ist ja kein Zufall, dass er jetzt ins Wirtschaftsministerium will, wollte erst ins Finanzministerium, dann hat er irgendwie gemerkt, okay, Finanzministerium ist ein bisschen schwierig, da Geld abzuzwacken. Dann war er irgendwie Gesundheit, damit überhaupt mal jemand...
Gesundheit ist ja ein gewisser Schleudersitz, hat er sich auch gesagt. Ist nicht
ja, aber mit Gesundheit hatte er dann erstmal den Fuß in der Tür, dass er überhaupt Minister wird. Dann war das doch damals so, war nicht Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin?
Das ist so, ja.
Und dann... Ist die doch zurückgetreten? Wer ist denn dann Verteidigungsminister geworden?
Erstmal noch nicht Frau Lambrecht. War das?
Ah, nee, dann hatte das kommissarisch noch irgendjemand mitgemacht oder irgendwie so.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist es sehr wichtig, wer der Verteidigungsminister
geworden ist? Nee, das ist deswegen wichtig, weil es da die Anekdote gibt, dass Angela Merkel damals wohl in der Kabinettssitzung zu Spahn gesagt haben soll, hier Jens, das wäre doch was für dich. So sinngemäß. Also,
ja, und dann hat er gesagt,
nö. Also das heißt, wenn die Verantwortung, ich finde, das ist auch etwas, darauf sollte man noch mal viel mehr abzielen, als die Verantwortung ihn gerufen hat, als ihn der Ruf ereilte, da ließ er ihn einfach verschallen, weil er lieber Gesundheitsminister bleiben wollte, weil er dachte, da könnte er eine ruhige Kugel schieben, bis dann diese Corona-Pandemie kam. Ja, alles unschön. Du wolltest noch über die Shell-Jugendstudie reden.
Ja, ich habe gerade die Vermutung, dass tatsächlich Frau Lambrecht unmittelbar auf Frau Kramp-Karrenbauer gefolgt ist. Also da schließt sich ein Kreis.
Irgendjemand hat da irgendwas kommissarisch
gemacht. Nein, es gab meines Erachtens nichts interimistisch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Frau Kramp-Karrenbauer nach ihrem Rücktritt als CDU-Parteivorsitzende Verteidigungsministerin geblieben ist. Und
Ja,
und dann hat sie auf Frau Lambrecht gewartet.
Aber wer ist denn... ich muss diese Story nochmal zusammenkriegen.
Im Verteidigungsministerium findet man auch... Dann ja noch das Beispiel dafür, dass eine paritätische Besetzung so schlimm nicht sein kann, nämlich Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg. Auch von der fachlichen Kompetenz her kein Ruhmesblatt für uns.
Ja.
Und man käme ja eher auf den Gedanken zu sagen, das liegt daran, dass er ein Mann ist, als zu sagen, ja, war einfach nichts.
Ja.
Ja, also sehr schön Verteidigungsministerium als Beispiel für kompetente CDU-Menschen. Ah, Franz Josef Strauß auch mal Verteidigungsminister, also nicht ganz einfach.
Ich hab's jetzt zusammen,
ja.
Und zwar war es so, dass die Ursula von der Leyen war Verteidigungsministerin von 2013 bis 2019 und ist dann 19 in die EU gegangen, wie es so schön heißt.
Das ist richtig.
Und da war dann quasi Spahn der Erste, der da das Angebot bekam, hier komm, das könntest du doch machen. Und dann Feigheit vor dem Feind, hat er sich nicht getraut.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, 4 Jahre sind vergangen und schon wieder gibt es eine neue Shell-Jugendstudie. Und die wurde jetzt in den allerletzten Tagen jüngst veröffentlicht. Und wahrscheinlich vergisst man die dann zwischendurch immer wieder, aber dann kommt die Shell-Jugendstudie und also, hey, die Shell-Jugendstudie ist da. Und so auch jetzt in der Gegenwart. Und seit 1953 wird diese umfassende soziologische Datenerhebung mit qualitativen und aber auch quantitativen Erhebungsmethoden durchgeführt. Und da wird betrachtet die Generation der heute 12- bis 25-Jährigen. Und da bin ich heute oder gestern, das ist auch nicht wichtig, weil der Podcast ja wahrscheinlich erst morgen ausgestrahlt wird, dann wird ja heute auch schon gestern sein. Ja. Und da bin ich drauf gestoßen durch einen Beitrag von mir weiterhin sehr geschätzten Deutschlandfunk. Und da wurde erst einmal thematisiert, wie soll man sagen, das Beachtliche, die leichte Absurdität, dass also für die heute 12, um zu wissen, wie die heute 12- bis 25-Jährigen, also die recht jungen Menschen, ticken, nimmt man also einen der großen Fossilförderer und Verbrenner, nämlich das Unternehmen Shell, Royal Dutch oder wie sie heißen, und lässt die eine Studie machen. Aber der Tenor des Berichtes war, dass die Studie also in die Durchführenden in voller, also nicht nur in voller, sondern in nahezu perfekter Unabhängigkeit arbeiten und die Erhebung machen. Warum möchte ich drüber sprechen? Weil diese Shell-Jugendstudie in aller Munde ist, einen Tag lang meistens, und weil ihr Tenor so erfrischend normal ist und eigentlich auch so erfrischend nicht, aber so schön, ich würde mal sagen, erwartungsgemäß. Da zeigen sich also solche sensationellen Ergebnisse, wie zum Beispiel, dass die Jugend ein bisschen optimistischer in die Gegenwart und Zukunft, vor allem in die Gegenwart, blickt als noch vor 4 Jahren, dass die Jugend sich etwas mehr politisch aktiv zeigt, das politische Interesse steigt. Inzwischen bezeichnen sich 55% der Leute zwischen, was hatte ich gesagt, 12 und 25 als politisch interessiert. Das waren in den 1990er und 2000er Jahren lag das bei irgendwo um die 30%. Und das stimmt ja eigentlich hoffnungsfroh. Und dass also die politische Positionierung ist insgesamt, die Selbstpositionierung jedenfalls, recht stabil auf der Links-Rechts-Skala. Und dann etwa 3/4 der Jugendlichen, die ja jetzt auch die Corona-Zeit, wenn die heute 15 bis 25 Jahre sind, die Corona-Zeit hinter sich hatten, etwa 3/4 der Jugendlichen sind der Ansicht, dass Deutschland ihnen alle Möglichkeiten bietet, ihre Lebensziele zu verwirklichen. Und sie vertrauen darauf, dass alle gemeinsam als Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft schaffen können. Methodisch kann ich da nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich tatsächlich nur eine Zusammenfassung vorliegen habe, weil das eigentliche Werk, das muss man kaufen, und so interessant finde ich es auch wiederum nicht. jedenfalls. Also das ist alles so ganz rund und bunt. Dann nochmal, lieber Friedrich Merz, bitte auch hier zuhören, paritätisch. Seit 2019 ist der Anteil männlicher Jugendlicher, die sich als eher rechts bezeichnen, angestiegen. Zusammengenommen ordnet sich jetzt jeder 4., jetzt auch hier schön, Klammer auf, 25%, Klammer zu, von ihnen als eher rechts oder rechts ein. Und jetzt Parität, ole ole, bei den weiblichen Jugendlichen bezeichnen sich 11% als eher rechts oder rechts. Hier ist kein Anstieg zu verzeichnen.
Ja, das ist ein Männerproblem.
Donnerwetter.
Ja.
Schlaue Girls und Young Ladies. Also
ja.
Ja, 2509 Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren wurden zu ihrer Lebenssituation und ihren Einstellungen und Orientierung persönlich befragt. Die beteiligten WissenschaftlerInnen, das bietet, glaube ich, schon eine gewisse Gewähr dafür, dass es auf dem aktuellen Stand empirische Sozialforschung gemacht wurde. Ja, und ich hätte schon einmal versucht zu erläutern, warum ich das doch ganz wichtig finde. Ich mache einen weiteren Versuch. Ich will es nicht überbewerten, aber diese Normalität, die daraus spricht, entzieht solcher anekdotischen Pseudo-Evidenz, dass irgendjemand mal einen Jugendlichen sieht, der pampig zu ihm ist oder sowas, oder einen, der faul herumlungert und sagt, die Jugend von heute, das ist auch nicht mehr das, was sie mal war, und für Politik interessieren sie sich auch nicht, dass also solche Studien geeignet sind, dieser anekdotischen Pseudo-Evidenz die Grundlage zu entziehen. Allerdings anders als die anekdotische Pseudo-Evidenz, dann doch jetzt wieder vier Jahre in ganz hinten ins Kämmerlein, unten in die Schublade gelegt werden. Jetzt werden wieder diese Wissenschaftler, die das gemacht haben, werden sich jetzt 2 Tage lang feiern und dann müssen sie wieder losziehen, bis im Jahr 2028 die nächste Jugendstudie sagt, ach, die sind immer noch eigentlich ganz gut drauf und relativ optimistisch diesbezüglich, machen sich Sorgen ums Klima, sind aber auch nicht wesentlich rechtsextremer geworden und die Frauen sind noch stabiler als vor 4 Jahren. Halleluja! Also Hoffnung und Stabilität. Und also da ist es jedenfalls laut Shell Royal Dutch, ist es nicht so schlimm. Ich will jetzt nicht sagen, alles ist gut. Ich hoffe, es ist ungefähr verstanden, was ich damit sagen will.
Ja, also ich finde es vollkommen abenteuerlich, wie du hier sagst, dass alles gut ist. absichtlich Dinge falsch verstehen. Sehr schön. Was ich gut finde, ist hier so eine Auflistung. Und zwar eine Auflistung, Jugendliche haben Angst vor. Und da ist quasi der perzentilen Flüchtling, wenn man das so sagen kann, die Angst vor Krieg in Europa hat sich seit 2019 verdoppelt, von 46 auf 81%. Die Angst vor Armut ist um 15% größer geworden, von 52% auf 67%. Ich denke, das spiegelt die Entwicklung bei der Inflation und so weiter fort. Weniger Umweltverschmutzung, also Umweltverschmutzung noch immer sehr hoch, aber von 71 auf 64% zurück. Und was ich interessant finde, Zuwanderung nach Deutschland ist bei 34% und nur um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das heißt, das ist auch ganz unten das Thema. Und ich finde, in dieser Kombination mit rechten jungen Männern sieht man doch ganz gut, dass also viele dieser vermeintlichen Probleme, aber ich glaube, das haben wir auch beim letzten Mal, als wir über die Shell-Jugendstudie gesprochen haben, viele dieser vermeintlichen Probleme, über die da geredet wird oder wo uns insbesondere auch die CDU, CSU glauben machen möchte, dass es ein Problem ist, wird zumindest von den Kindern und Jugendlichen nicht so wahrgenommen. Und ich denke, das ist das Erfreuliche, beziehungsweise das, was du ja schon meintest, dass die Leute eigentlich, die jungen Leute sind eigentlich stabil. So. Mindestens einmal täglich nutzen junge Leute online für 95% Messenger-Dienste, 82% Social Media, 67% Musikstreaming, 54% Videos, Filme, Serien streamen, 57% Schule, Bildung, Beruf. Das finde ich krass. Nur 57%. KI haben sie leider hier jetzt in dieser Übersicht nicht mitgeschrieben. Und nur 30% Information zu Politik und Gesellschaft. Aber das ist natürlich insofern widersprüchlich, als sich natürlich auch viele Leute, hier ist ja dann bei Social Media, ist synonym mit dem TikTok-Symbol. Ja, also ja, so. Die Kinder haben auch interessante Meinungen zum Thema künstliche Intelligenz und so generell, also hier, ne, 90% Fake News sollten Thema in der Schule sein, 60% KI sollte ein Schulfach sein, 77% es braucht eine KI-Kennzeichnungspflicht. Das finde ich aber extrem stabil. Also ich glaube nicht, dass du bei Erwachsenen so viele hättest, die sich für eine KI-Kennzeichnungspflicht.
KI, das ist halt mit den Bots, oder?
Da ist halt mit, weiß ich nicht, ist halt überhaupt jugendfrei. So, Risiken, 65%.
Oder KI, wie die ganz großen Spezialisten sagen.
Ja, mögliche unmenschliche Entscheidungen, also die Risiken von KI jetzt. 45% Verlust von Arbeitsplätzen, 31% Überforderung. Vorteile, 47% sehen KI positiv. Da ist einmal zu viel KI in diesem.
Ja, wir können ja ansonsten die Einzeldaten auch ins Selbstleseverfahren geben.
Ja, aber ich finde das interessant. Also ich finde das interessant, dass die Jugendlichen und jungen Leute, how do you do, fellow children, dass die doch sehr stabile Ansichten so generell haben. Und ja, also the kids are all right, oder wie dieses Lied heißt.
Ja.
So. Gut, zum Schluss wollten wir noch mal ganz kurz, also insbesondere auch ich, über den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf sprechen, der, wie ich finde, so ein bisschen gekippt ist. Also zunächst, Kamala Harris ist in den Umfragen noch weiter vorne, teilweise bei einigen Umfragen, aber nur innerhalb der Fehlertoleranz, wo man sich echt fragen muss, was stimmt mit diesem Land nicht, dass da noch immer fast 50% der Befragten Donald Trump wählen wollen würden. Die konzentrieren sich natürlich jetzt in den letzten 20 Tagen auf die Battleground States. Ich weiß offen gesprochen auch nicht, Ulrich, da können wir gleich drüber reden. Ich weiß aber auch echt nicht, was ich machen soll, wenn Donald Trump nochmal gewählt wird, weil ich halte das, glaube ich, nicht aus. Und was ein bisschen gekippt ist, es gab diese Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump, wo Harris Trump also komplett rasiert hat, aber dann halt diese sehr schlechte Aussage über Migranten in einer Stadt gemacht hat. Und da ist es irgendwie gekippt, weil da die US-amerikanischen Medien, zumindest die ich konsumiere, da echt wieder in so alte Muster reingefallen sind, statt irgendwie über Kamala Harris zu reden und wie cool sie und Tim Walz sind, haben sich zum Beispiel die Late-Night-Shows dann wieder komplett auf Trump eingeschossen. Und was ich da so ein bisschen bizarr finde, ist, dass das natürlich, es bringt nichts. Also eine Sendung, wo sie die ganze Zeit sagen, wie blöd Trump ist, ja, da wird dann die Ansicht derer, die ihn vorher schon blöd fanden, bestätigt. Aber diejenigen, die Trump total großartig finden, sind durch diesen sektenhaften Charakter der republikanischen Partei, sind die ja vollkommen immunisiert gegen jede Form von Kritik an ihrem großen Sektenführer. Und das Einzige, wozu das führt, ist, dass halt weniger über Kamala Harris und Tim Walz gesprochen wird. Und das merkt man auch ein bisschen. Kamala Harris läuft von Pontius zu Pilatus, führt ein Interview nach dem anderen, auch jetzt zum Beispiel bei Fox News, und trotzdem wird in den Medien dann irgendwie gesagt, ja, also sie setzt sich ja kaum mit den Medien irgendwie richtig und auseinander, sie wird ja gar nicht interviewt. Das ist schon sehr bizarr, aber was zumindest ein bisschen jetzt angesprochen wird, und das ist, denke ich, zum Teil auch der Erfolg dieses Psycho-Packs vom George Conway, dem Ex-Mann von Kellyanne Conway, dass über Donald Trumps Geisteszustand geredet wird, auch breiter geredet wird als jetzt nur in irgendwelchen Late-Night-Sendungen. Und das, ich glaube, selbst das Wall Street Journal hat es hinbekommen, oder die Washington Post in einer Überschrift darauf hinzuweisen, dass Trump völlig unzusammenhängendes Zeug erzählen. Trump sagt ja dann, dass er mache das Netz, the weave, ja, wo er dann also the weave, what I do is called the weave, und er meint dann, dass also vor allen Dingen sehr viele Englischprofessoren hätten ihm schon gesagt, das ist das the most beautiful thing they've ever seen, ja, das Schönste, was sie jemals gesehen haben. Donald Trump, also der Höhepunkt seiner zur Schaustellung seines geistigen Verfalls war jetzt bei einer Town Hall, wo er also ja Fragen beantworten sollte von
Town Hall eben, ne?
Town Hall, ne? Von Menschen, die dann halt fragen, yo, Trump, was willst du machen? Das ist tatsächlich interessant, dass es die noch gibt, aber das ist ein anderes Thema. Und es lag anscheinend an der Location, vielleicht lag es auch am Wetter. Es waren gerade 4 Fragen beantwortet und es gab einen medizinischen Notfall im Publikum. Und Donald Trump.
Es war nicht Donald Trump der medizinische Notfall, muss man dazu sagen.
Ja, muss man dazu sagen.
Jedenfalls nicht erkennbar.
Also es war kein, ich meine, gut, in einer gewissen Weise ist er natürlich schon auch ein medizinischer Notfall, der die ganze Zeit frei durch die Gegend läuft. Jedenfalls hat
kognitiver Totalausfall.
In einem seltenen Anfall von Empathie, Empathie würde ich es nicht nennen, aber er hat zumindest gesagt, dass da jemand diesen Leuten, die da irgendwie zusammengebrochen sind, helfen soll. Und dann kam er auf die brillante Idee, er könnte ja jetzt mal ein bisschen Musik spielen lassen. Und dann hat er sich bei dem Tontechniker oder DJ oder was auch immer, hat er sich Ave Maria gewünscht.
Ich dachte, Time to Say Goodbye.
Was?
War das nicht Time to Say Goodbye?
Ja, Ulrich, es wird ja noch, ich bin ja am Ende mit meiner Geschichte. Er hat sich erstmal, hat er sich Ave Maria gewünscht, ne? Wo man ja schon sagen kann, okay, also wenn ich mal irgendwo einen körperlichen Zusammenbruch haben sollte, möchte ich auf keinen Fall, dass Ave Maria gespielt wird. Und dann brach noch eine weitere Person zusammen. Und dann kam Trump auf die geniale Idee, man könnte ja auch noch mal mehr Musik spielen. Und zwar Ave Maria. Und dann sagte er aber, give me the Pavarotti-Version. You didn't give me the Pavarotti version the first time. Also kam nochmal Ave Maria mit Pavarotti. Und dann wurde es bizarr, weil dann Trump so sinngemäß gesagt hat, ja, lass uns aus dieser Veranstaltung doch einfach ein Musik-Happening machen. Dann hat er allen Ernstes gesagt, who needs questions anyway? Ja?
Oh mein, und das ist sehr ehrlich, ne?
Und dann saß da neben ihm oder stand neben ihm diese Kristi Noem, diese Republikanerin, die dadurch auf sich aufmerksam gemacht hat, dass sie ein Buch, sie hat das selber veröffentlicht, wo sie darüber geschrieben hat, wie sie einen ihrer Hunde aus irgendeinem vollkommen banalen Grund hat sie den halt erschossen in einer Kiesgrube und hat dann, ich weiß nicht, ob Kiesgrube die richtige Übersetzung für Gravel Pit ist, also mehr so ein Kiessteinbruch, irgendwie sowas, ja, und dann in diesem Buch beschreibt, wie sie also beim ersten Mal mit ihrer Schrotflinte da nicht getroffen hat, so richtig. Und dann das verblutende Tier, also sie musste nachladen und dann, wo ich mir auch so denke, ey, also auf die Distanz, aber gut, ich meine, wer kommt auf die Idee, einen Hund, ich glaube, es war sogar ein Welpe, einen Hundewelpen mit einer Pumpgun, mit einer Schrotflinte zu erschießen und dann auch noch das in einem Buch zu erzählen. Also ich meine, auf welchem Planeten, in welcher Realität muss man leben, um der Meinung zu sein, dass das eine gute Idee ist. Jedenfalls, Kristi Noem wusste nicht so ganz, wie ihr geschieht, hat irgendwie versucht, das Ganze nochmal zurück auf das Thema Town Hall zu, aber hat halt nicht funktioniert. Donald Trump stand dann da tatsächlich 39 Minuten. Ich denke mir das nicht aus. 39 Minuten und hat sich dann ein Lied nach dem anderen gewünscht und hat dann so rumgewackelt, wie er das tut und hat dann, also dann stand auf den Teleprompter, die da standen, also beziehungsweise wo auch so Nachrichten aus der Regie, aus der Technik dann so kamen, stand irgendwann drauf, please do 2 more questions before the next music, was er einfach komplett ignoriert hat. Ja, und das...
Dann ist er so gewissermaßen weggerollt worden am Ende.
Dann wurde er aus der Veranstaltung dann irgendwann rausgetragen, so ein bisschen. Derweil läuft Kamala Harris durch rauf und runter durch Amerika, erklärt den Leuten, was ihre Pläne sind, was sie
das ist ja schon
machen möchte. Und es ist wirklich einfach sehr bizarr, diese ganze Situation.
Ja, also auch da muss man sagen, Friedrich Merz, wenn man sagen würde, ja, da sieht man mal die Inkompetenz, das Licht an der Weiblichkeit, würde man im Vergleich Kamala und Donald nicht sagen. Ne? Würde man sagen, nee, das Gegenteil ist richtig.
Also und dann natürlich noch diese ganzen bizarren, sehr bizarren faschistischen Dinge, die er da sagt, ja. Dann kriegt das irgendwie auch nicht hin, so Sachen wie Assyrer zu sagen oder sowas, ja. Es ist vollkommen bizarr. Aber was tatsächlich noch immer ein großes Problem ist im Teil der US-amerikanischen Medienberichterstattung, ist dieses Sane-Washing, dass also das unzusammenhängende Zeug, was Donald Trump brabbelt, so dargestellt wird, als wäre da ein tieferer Sinn hinter. Und an der Stelle muss man nochmal darauf hinweisen, wer war auf dem Parteitag der Republikanischen Partei und hat gesagt, inhaltlich würde ihn doch viel, würde er sich da doch wiederfinden? Der wartet, glaube ich, auch nur darauf, dass Peter Thiel die Taschen aufmacht, damit Jens Spahn Germany
kriegt. Sich sein Haus zurückkaufen kann im Grunewald.
Ja, bei Peter Thiel fragst du dich auch, was ist, warum sind es immer Deutsche? Ich meine, Trump ist ja auch deutscher Abstammung, ja? Also ich meine, warum? Was stimmt mit uns nicht? Was stimmt mit uns nicht?
What is wrong with us? Ja. Ewig dankbar sein muss man, ja, Roger Willemsen für den Begriff. Ich weiß gar nicht, ob er der Urheber des Begriffs ist. Der ist hier auch heute schon einmal gefallen, der Konträrfaszination. Ja. Denn das klärt ja in, soweit man das erklären kann, vieles an Trump wird, glaube ich, für uns immer unerklärlich bleiben. Aber wenn es einen Begriff gibt, der das ein bisschen erklärt, ist das diese Konträrfaszination, dass die Leute einfach sich davon tatsächlich versprechen, dass mehr los ist. Und damit, ganz, ganz isoliert betrachtet, liegt man damit ja richtig. Wenn man Trump wählt, ist einfach mehr los, als wenn man Kamala Harris wählt. Das ist zwar richtig viel Mist los oder eigentlich ausschließlich, aber es ist mehr los. Und das glaube ich, dass das tatsächlich in vielen Fällen den Ausschlag gibt, dass du sagst, nee, klar wähle ich den, ich will mal sehen, was dann passiert. Ja. Und also es ist bislang die einzige oder glaube ich die einzige Erklärung, die mich so einigermaßen überzeugt, dass das der Grund sein muss dafür, dass es Leute gibt, die ernsthaft, also in erheblichem Umfang Leute gibt, die ernsthaft erwägen, diesen amoralischen, asozialen Selbstbereicherer mit einem
Verbrecher.
Straf finde ich ist noch das am wenigsten Schlimme an ihm, dass er Straftäter ist.
Ja gut, sagst du jetzt als
Strafverteidiger, ne? Ja, da spreche ich pro domo. Aber alles andere ist Straftäter muss man drüber diskutieren, muss man eine zweite Chance haben. Aber gut, alles andere ist auf allen Skalen einfach im absoluten indiskutablen Bereich. Das ist, ja, man kann sich eigentlich nur vorstellen, dass Es ist auch, ja, so sagt, ich will es einfach mal wissen, was passiert. Wie ist langweilig oder.
Ja, beziehungsweise die Leute haben halt einfach keinen Bock mehr, was ich ja auch verstehen kann. Ich meine, ich habe von meiner heutigen IKEA-Erfahrung irgendwie berichtet. Es ist ja mittlerweile überall so. Also ich meine, du hast in der Pandemie hatten die meisten Leute, die irgendwie komplette Scheißjobs hatten, Zeit über ihr Leben nachzudenken. Und viele sind ja dann auch zu dem Schluss gekommen, also der Job, den ich da gerade mache, der bringt es einfach nicht, ja. Deswegen mache ich jetzt irgendwas anderes, was nicht ganz so scheiße ist. Und es sind natürlich dann überall die Leute hängen geblieben, die ihren Job vielleicht auch scheiße fanden, aber halt nicht die Initiative entwickeln konnten, da wegzugehen. Es gibt so viele Themen, die heute von der Politik nicht mehr irgendwie adressiert werden. Soziale Ungleichheit, die Frage, ne, Inflation, reicht mein Geld eigentlich noch aus, um den Lebensstandard zu halten, den ich habe, ja, die Angst vor dem sozialen Abstieg. Wir reden so oft drüber, es gibt so viele Sachen und die Leute merken einfach, ich merke ja auch, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeines dieser Themen in einer Art und Weise adressiert wird, dass ich das Gefühl habe, irgendeiner dieser PolitikerInnen, er hat ein tatsächlich aufrichtiges Interesse daran, irgendwas zu lösen. Und an den Stellen, gelöst wird, ja. wie Robert Habeck, der Deutschland innerhalb von ein paar Wochen unabhängig von Gaslieferungen macht, zumindest von russischen Gaslieferungen, oder dann irgendwie Gesetze dahingehend ändert, dass es Leuten vereinfacht wird, sich Solarzellen aufs Dach zu packen und solche Sachen, ja, die werden angegriffen und bekämpft und sonst irgendwas. Und irgendwelche Totalausfälle in der Bundesregierung, wie zum Beispiel unser Bundesfinanzminister Christian Lindner, der kann einfach machen, was er will. Es schreibt auch niemand groß in der Zeitung darüber, was er für ein kompletter Totalausfall ist. Und da kann ich total verstehen.
Ja, du kannst es verstehen. Ich gehe mal davon aus, um das jetzt auch hier ein bisschen.
Ja.
Damit jetzt nicht Leute von Bord gehen, sozusagen, vom Bord der Demokratie. Du kannst es wahrscheinlich verstehen, bis zu der Grenze, wo du dann sagst, okay, ich kann aber trotzdem noch identifizieren, dass ich jemanden weniger schlimm finde als andere und deshalb gehe ich da wählen und habe noch einen Rest Hoffnung, dass es funktioniert, oder?
Ja, natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Und das deswegen ist will der ich Unterschied grün. zwischen Leuten, die noch hier sind und denen, die über Bord gegangen sind und irgendwie im Strom des Schwachsinns schwimmen,
ja.
Dass die sagen, also diese Resignation, ich finde, es ist eine sehr treffende Analyse, die du da eingeleitet hast.
Vielen lieben Dank.
Diese Resignation,
ich wurde irgendwie unterbrochen, ich weiß nicht wodurch. Ja,
ja, was war das? Kühlschrank oder was? Nee. diese Resignation, am Ende der Resignation dann zu sagen, dann will ich wenigstens, dass es hier raucht und nach Schwefel riecht.
Das kann man, wie gesagt,
mit Trump haben und schlimm.
Und das kann man mit der
AfD auch haben. Das ist genau derselbe Grund. Ja.
Und dieses Ding, wenn es mir scheiße geht, soll es allen anderen halt eben noch beschissener irgendwie gehen. Ja. So ein trotziges, das ist im Grunde genommen, ist das so ein Rückfall in so ganz frühe Entwicklungsphasen, irgendwelche Trotzphasen, wo man dann sagt so, ha, da könnt ihr ja mal gucken, was ihr jetzt davon habt, ne? So.
Ja.
Und das ist nicht konstruktiv, das ist nicht schön. Wir haben hier zum Glück Gesprächstherapie, uns geht's zum Glück noch irgendwie halbwegs gut. Aber ich kann es total verstehen, warum man sagt, ja komm, wenn der Laden eh komplett gegen die Wand fährt. Und ich glaube, dass Menschen für sowas auch wahrscheinlich instinktiv ein Gefühl dafür haben. Also ich meine, man überlebt als Spezies ja nicht mehrere hunderttausend Jahre oder wenn du die ganze Evolutionskette dir anguckst, mehrere Milliarden Jahre, ohne ein Gefühl dafür zu entwickeln, oh, jetzt wird's gerade aber vielleicht ein bisschen brenzlig. So, ja. Ne? Und ich glaube, dieses latente Gefühl tragen ganz viele Menschen mit sich rum. Und es ist auch, glaube ich, kein Wunder, dass dieses Genre mit den Zombies irgendwie in den frühen 2000ern so abhob und immer mehr Zombie-Filme, Zombie-Serien, sonst irgendwas, Weltuntergangsfantasien, da manifestiert sich das Latente in Kunst und Kultur. Ja, wir können es verstehen, wir heißen es trotzdem nicht gut. Aber die US-Wahl wird sehr spannend. Aber Ulrich, nochmal, Man soll sich ja auch auf schlimme Dinge vorbereiten. Was zum Fick machen wir denn, wenn der nochmal wiedergewählt wird? Beziehungsweise die Republikaner arbeiten ja schon hinter den Kulissen an Plänen, wie man auch das legitime Wahlergebnis sabotieren kann. Und das Endgame ist so ein bisschen, dass man guckt, dass der Bums vorm Supreme Court landet, weil sie sich sicher sind, wenn es vorm Supreme Court landet, entscheiden sie für Trump. Deswegen sagt Trump auch immer, you don't have to vote, we already have all the votes. Ja, weil all the votes, die er hat, sind all the votes im Supreme Court.
Ja, sollte es nicht eine rein rhetorische Frage sein, was machen wir denn dann? Möchte ich das ein bisschen optimistisch beantworten. Wir hoffen, dass es dann Trump und seiner Administration nicht gelingt, diese Welt tatsächlich zum Untergang zu bringen, und hoffen, oder ich hoffe, dass daraus jedenfalls die Zivilisierten ganz, ganz viel lernen und dass es den USA gelingt, von sich selbst wieder Münchhausen-mäßig am eigenen Schopf aus dem Schlamassel zu ziehen. Denn das habe ich zwar schon gedacht, als Joe Biden gewählt wurde, glaube ich aber auch immer noch, dass die Vereinigten Staaten in der Lage ist, sich selber, so stark ist, dass sie sich selber wieder hinkriegen, also sich selber reparieren sozusagen. Wie
meine Hoffnung, das ist jetzt natürlich ein bisschen extremer, aber es ist auch bizarr, dass ich sowas jetzt ernst sage, aber meine Hoffnung beruht ja noch immer ein bisschen auf den Joint Chiefs of Staff, also dieser Zusammenschluss aus den von der Chefs und Chefinnen, ich glaube, es gibt eine Chefin bei der Air Force, der verschiedenen Truppen. Ja, Space Force gibt's auch, der verschiedenen Truppengattungen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika, die ja, das hatte ich in einer der letzten Folgen gesagt, am 6. Januar 2021 ja eine Pressemitteilung rausgegeben haben und gesagt haben, dass sie das sehr unamerikanisch finden, was da heute passiert ist, und dass sie die Joint Chiefs of Staff, dass sie schon auch dafür sorgen werden, dass die USA ein demokratisches Land bleiben. Und ich weiß nicht, ob sie sofort bei einer Wahl von Donald Trump, also wenn er jetzt tatsächlich ohne Schummeleien das Electoral College gewinnen sollte, aber ich glaube, die Chancen stehen zumindest 50-50. Also es passiert entweder oder es passiert nicht, dass sie dann vielleicht auch in Aktion treten würden. Und das wäre zumindest meine Hoffnung. Aber ja, wer weiß.
Auch nicht so ein schönes Szenario, muss man natürlich sagen.
Nee, also, es ist kein schönes Szenario, aber ich sag mal so, in der Türkei hatte man es ja auch, ne? Also wo sich da das Militär dann dem Laizismus verpflichtet gesehen hat, und wenn dann da irgendwie denen das da zu religiös wurde, sie einfach gesagt haben, so, nö, dann machen wir das jetzt neu. Da kann man natürlich noch immer die Frage stellen, okay, war das alles so gut, war das alles so legitim? Ich will jetzt hier nicht Militärputsche irgendwie schönreden. Das hat auch immer etwas sehr
antidemokratisches. Du sprichst dich nicht dafür aus, dass es so
ein antidemokratisches. Ja, aber ich finde, man muss trotzdem sich mit dem Gedanken auseinandersetzen. Und man muss auch, um für sich damit Frieden schließen zu können, die Bedingungen mal definieren, unter welchen Umständen man das, ein solches Eingreifen, okay finden würde. Und ganz ehrlich, das Problem der Demokratie ist, sie lässt sich halt mit demokratischen Mitteln abschaffen. Und das Problem mit der Diktatur ist, sie lässt sich eben nicht mit demokratischen Mitteln abschaffen, sondern nur mit Gewalt. Und wenn ich mir eine Faschodiktatur in den USA vorstelle, in denen da Donald Trump alles das macht, was er angekündigt hat, und mir dann vorstelle, dass, um sowas zu verhindern, das US-Militär eingreift, um wieder, weiß ich nicht, Recht und Ordnung herzustellen, dann ist mir der Militärputsch tatsächlich lieber. Das muss man an der Stelle dann so sagen. Ich finde das nicht gut.
Ja, so ein bisschen Pest und Cholera, aber ja.
Aber
da kann man sich möglicherweise auch entscheiden zwischen Pest und Cholera. Wahrscheinlich würde ich eher Cholera nehmen. Aber möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, der Cholera erkrankt ist.
Nee, aber mir geht es echt darum, dass es ist ja nicht mehr, hypothetisch. Auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass dann der Supreme Court noch dieses vollkommen hirnrissige Urteil zur Immunität ausgesprochen hat. Und ich brauche das jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte, brauche ich das einfach nicht. Brauche ich nicht Faschodiktatur in den USA. Brauche ich nicht. So. Und deswegen muss man sich auch mal damit auseinandersetzen, was man da macht.
Ja. Yo. Ja, da kommen wir zum Thema abbinden, ha?
Muss ich das ja wohl
abbinden. Frau Spiegel ist auch kein. Man kann aus Frau Spiegel auch nichts für Paritätsfragen ableiten. Das geht nicht. Ne? Also,
nee, kann man nicht. Aber
es kann man nicht komisch, daraus. Man kann das aus einem Fall aus. Wenn in einer Studie,
schon 10
N gleich 1, ne, das geht nicht. Und wenn dann auch noch selber Versuchsleiter ist, hoppa, da komme ich gleich ans Husten, wenn ich daran denke. Ja, bind es ab.
Muss ich das jetzt wohl abbinden? Ja, liebe HörerInnen, das war die 179. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 17.10.2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Kühl- und Klimatechnik und Paragraph 439 Absatz 1 BGB und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, wie immer hoffen wir, dass euch das gefallen hat. Man kann diesen Podcast unterstützen. Pluspunkt.lauerundwehner.de. Alle Infos findet ihr dort und alle, die uns bereits unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Restwoche. Werdet nicht verrückt. Lasst es euch gut gehen, den Umständen entsprechend. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Alle. Tschüss.
Eine Gesamtsituation und nur ein Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.